Hallo und herzlich willkommen zum Phonolog-Podcast der Ausgabe 26 vom 17. Juni 2019 und mit dabei wie immer der Bonnie.
Schönen guten Morgen.
Ist ganz ungewohnt, dass wir wieder zusammengekommen sind, so zeitig, nachdem wir das letzte Mal aufgenommen haben.
Ich war auch leicht irritiert, aber ich habe mich auch sehr gefreut. Vielleicht kriegen wir es auch die nächsten Male ein bisschen.
Haha, du weißt, in dem Moment, wo man sowas sagt, dann denkt sich das Schicksal, nee. Hold my beer. ja, ist gar nicht so lange her, dass wir das letzte Mal zusammensaßen und vor allen Dingen über einen Großteil der Episode über EQs gesprochen haben und was wir denn so für EQs nutzen und wie wir das nutzen und wie man es denn nutzen sollte. Und ich glaube, du hast noch ein bisschen was vorbereitet, was wir im Nachgang hier noch mit in die Shownotes schreiben werden.
Genau, ich habe mir ein paar Aufnahmen gegriffen, die wir vorletztes Jahr sogar mittlerweile, 2017 auf der E-Book gemacht haben. Das ist die Industriebrachenumgestaltung, findet in Sachsen seit mehreren Jahren statt, ist ein Street Art Festival, wo alte Industriebrachen umgestaltet werden von Künstlerinnen und Künstlern aus der ganzen Welt. Und daraus, aus einer Folge Subkultan, die es auch zum Nachhören gibt, auf subkultan.audio habe ich ein Stück vom Interview genommen, roh wie das war, und habe da verschiedene Filter halt angewandt, habe den ProQ von FabFilter genutzt, ProQ 3, und da wir das, beziehungsweise habe ich mir gedacht, warum zeigt man das nie nochmal, wie eigentlich so ein EQ klingt, also wie so ein Low-Cut klingt, ein High-Cut, Shelf-Filter, einen Bell-Filter, und da werde ich noch so einen kleinen Blogpost machen, der, wenn dieser Podcast online geht, müsste der Blogpost auch schon online sein auf dem Phonolog-Blog, und dann kann man sich mal die ganzen Filter anhören und die EQ-Einstellung anhören, und ich werde dazu noch einen Screenshot reinpacken, und dann kann man mal so einen Vergleich ziehen, wie klingt denn was, wie verändert man dadurch den Klang, die Sprache. Und das ist, glaube ich, einfach eine schöne Ergänzung zu dem Podcast, den wir letzte Woche gemacht haben. Mhm.
Klingt gut. Klingt gut. Vielen Dank dafür. Ich lehne mich da mal zurück und lerne einfach mit allen anderen mit.
Also, gucken, ob du überhaupt da noch was lernen kannst.
Ach ja, ich mache das ja jetzt auch schon eine ganze Weile, genauso wie du, aber du natürlich mit einem anderen, haben wir ja schon oft gesagt, dass du natürlich so ein bisschen mit, ich würde es mal sagen, formeller Ausbildung auch daherkommst und ich ja so ein bisschen hands-on selber lernen. Aber ich stelle immer wieder fest, obwohl ich das jetzt irgendwie, 15 Jahre oder sowas mache und Instrumente und Audio noch viel, viel länger. Ich glaube, ich habe letztens mal geguckt, wann ich das erste Mal wirklich eine erste Aufnahme gemacht habe, eine erste eigene, und da war ich 13. Das heißt, das ist jetzt 25 Jahre her. Das ist schon ganz schön ordentlich für mal die Begeisterung für ein Hobby aufrecht erhalten. Finde ich. Und in den 25 Jahren und in den 15 Jahren, wo ich insbesondere auch Audio in Form von Sprache mache, es gibt eigentlich kein Mal, wo ich nicht irgendwie wieder was dazulerne. Also jetzt nicht bei jeder Folge, bei jedem Schnitt oder so, aber es gibt tatsächlich gerade bei diesen Audio, bei diesen Podcast-Geschichten, und das hat man ja in den letzten beiden Folgen auch schon angesprochen, es gibt immer wieder, jede Aufnahmesituation birgt irgendwie ihre eigenen Gefahren und hat ihre eigenen Störungen und dadurch ihre eigene Dynamik und bedarf dadurch auch dem eigenen Schnitt und muss jedes Mal wieder überlegen, okay, wie gehe ich denn jetzt so ein Experiment an oder so ein Schnitt an, was mache ich denn mit dem Problem? Und meine Lernkurve ist jedes Mal irgendwie wieder da. Ich muss bei vielen, gerade wenn es so wirklich in die schwierigen Sachen geht, ne, wir erinnern uns ja beide, weil du hast mir ausgeholfen an so eine Aufnahme, die ich für meinen anderen Podcast gemacht habe, das Open Science Radio, von einer Veranstaltung oder beziehungsweise die Community gemacht hat von einer Veranstaltung, wo so viel Wind drauf war, dass egal was wir gemacht haben, egal mit welchem Tool, egal wie professionell das Tool war, wir es einfach nicht hingekriegt haben, so dass es irgendwie noch gut zum Anhören gewesen ist. Und sowas kommt halt häufiger mal vor. Irgendwie bei einer letzten Episode hatte ich so einen Kühlschrankbrummen drin. Und dann denkst du dir so, naja, müsste ja eigentlich relativ einfach sein, ne? 50 oder 60 Hertz Brummen, ne? So wie man so Brummschleife kennt.
Ja.
Ja, ist aber nicht. Weil natürlich hast du einen Aggregatorbrummen beim Kühlschrank, was du einigermaßen auf eine Frequenz festnageln kannst. Aber das Ding schwingt halt. Und das, was da drin steht, insbesondere wenn du so einen Glaskühlschrank hast, so wie er in Bars rumsteht, wo dann Flaschen drin stehen, dann schwingen die auch und dann vibrieren die und klirren die. Und dann hast du zusätzlich zu dem tiefen Brummen des Kühlschrankaggregats so ein hohes Klirren, würde ich jetzt sagen, von dem Metall, auf dem die Flaschen stehen oder von den Flaschen sogar selber. Und das ist gar nicht so einfach, weil da kannst du nicht, gerade bei den hohen Sachen habe ich es nicht hingekriegt, einfach nur die ursprüngliche Frequenz, wo ich gedacht habe, jetzt habe ich sie fast rauszunehmen, sondern dann musstest du auch noch die Vierfachen davon rausnehmen. Und das habe ich dann nicht mehr so richtig auf die Reihe bekommen. Also ganz rausbekommen habe ich es nicht. Ja, und dann hat es insbesondere in den oberen Frequenzen, lag das dann genau da, wo auch die Sprachverständlichkeit liegt. Und dann nimmst du ein bisschen was von dem Klirren raus und dann geht die Sprache auf einmal mit runter. Und du denkst dir so, what the fuck? Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Und an der Stelle merke ich immer wieder, es nimmt wirklich kein Ende mit diesem Lernen. Also, und deswegen höre ich auch allen, die das Ganze professionell oder auch nicht professionell machen, immer wieder zu. Deswegen werde ich auch nicht müde, mir auf YouTube oder in sonstigen Lernportalen das x-te Video anzugucken zu, wie EQ ich Sprache, wie EQ ich das Instrument, weil es gibt immer wieder so ein Toolset an Gemeinsamkeiten, ne? Viele Schritte sind einfach die jeder macht. Aber dann gibt's immer so den einen oder den anderen Kniff, wo du so denkst, das merke ich mir mal. Und deswegen, das war jetzt eine lange Rede zu einfach, ich höre gern zu und lese gern mit, was du da schreibst.
Das freut mich, danke. das ist aber wirklich so. Also gerade, es gibt ja, also Ton ist ja wirklich so eine ganz vielfältige, ich hätte Area gesagt, warum Bereich wollte ich eigentlich sagen, also ganz vielfältiger Bereich, wo das ja von allen Faktoren ja beeinflusst wird und beeinflusst werden kann. Also egal, ob es jetzt der Raum ist, ob es die Technologie ist, die man nutzt, welche andere Gegebenheiten und. Ja. Und da gibt's halt so viele Möglichkeiten halt dann auch, das zu bearbeiten. Und wie bearbeitet man, was für einen Prozess hat man, wie geht man dort dran, welche Tools nutzt man dafür?
Allein also schon, wo wird's gehört?
Ja.
Im Auto über die blöden Speaker oder über Kopfhörer, In-Ears, Over-Ears, gute, schlechte, auf einer Heimanlage, auf einer super Hi-Fi-Anlage. Ach, es gibt echt so viel Zeug. Ich war letztens auf einem Konzert, wo die anstelle Musik vor dem Konzert zu spielen, einfach einen Podcast haben laufen lassen. Und zwar irgendeinen Metal-Podcast, so als Einstimmung. Und das Ding lief natürlich über die PA. Klang fürchterlich, bis der Typ an der PA mal was gemacht hat. Weil das Ganze natürlich überhaupt nicht dafür ausgelegt ist, in einem großen Raum über eine PA zu laufen.
Ja. Ne?
Dafür ist es einfach nicht gemixt und gemastert, in Anführungsstrichen, weil beim Podcast hast du jetzt nicht wirklich Mastering. Aber das hatte schon die ein oder andere Spitze in der Sprache, die jetzt auf so kraftvollen Anlagen jetzt unschön war. Und auch das Kompressionsverhalten hörtest du auf den großen Speakern deutlich mehr, als du es im Kopfhörer gehört hattest.
Das Also das fällt dann halt wirklich sehr schnell auf. Ja. Was ist mein Zielmedium? Wie gehe ich dort dran? Was muss ich denn da beachten?
Ja. Ich glaube, das wäre auch nochmal ein spannendes Thema, was wir vielleicht, wo wir vielleicht mal einen Gast für finden könnten. Ich hätte so ein, zwei im Blick, aber das müsste sicherlich keine kurzfristige Sache. Aber uns mal einen Front-of-House-Engineer zu holen. Mhm. Der so ja. Veranstaltungen, Konzerte etc. macht und mal zu hören, was der eigentlich sozusagen, womit der zu kämpfen hat und was der so tut. Das wäre, glaube ich, ein ganz spannender Einblick.
Total. Wir hatten schon mal auch den Eike da.
Mhm, genau.
Haben wir schon mal eine Front-of-House-Folge gemacht und wir können das gerne fortsetzen, weil ich finde, Front of House ist immer noch so ein noch speziellerer Bereich, als wie zum Beispiel das eigene Studio. Weil das eigene Studio richtest du dir ja selbst so ein, wie du möchtest. Ja. Du suchst dir deinen Raum aus, bearbeitest den akustisch, stellst dir genau die Hardware rein, die du irgendwie möchtest oder wo du ausprobiert hast über die Zeit, welche gut passt. Aber bei Front of House hast du jedes Mal eine andere Situation. Du hast jedes Mal andere akustische Gegebenheiten, eine Location, die anders klingt, Instrumente, die anders klingen, eine Anlage, die auch variiert oder variieren kann. Und ich finde halt so einen Live-Sound wirklich prägnant hinzukriegen und dass er halt wirklich super klingt, ist sehr selten und erfordert halt ganz viel, wie kann man das sagen, dass man im Moment handelt. Na, dass man genau weiß, okay, gut, wir müssen das jetzt machen, jenes, an der Stelle muss ich dann da nochmal ran und so weiter.
Ja, ja. Genau, also die Folge mit Eike verlinken wir auch. Den hatte ich jetzt tatsächlich gar nicht mehr so in Erinnerung, weil der, glaube ich, aus so einer eigenen Richtung kam. Der kam ja aus der Veranstaltungstechnik und hatte das, glaube ich, auch studiert und dann irgendwie Tontechnik auch noch studiert. Und kam sozusagen aus dem Blick des Veranstalters, ne? Und was ich gerne mal hätte, ist im Prinzip der Blick des Front-of-House-Engineers, der entweder in einer Venue mit allen möglichen unterschiedlichen Gästen zu arbeiten hat, also keine Ahnung, der in einem Konzertsaal oder so halt der Front-of-House-Engineer ist und dann halt gucken muss, dass er das Volksmusikfestival genauso gut auf die PA kriegt, wie er das Metal-Konzert oder den Vortrag des schmierigen Erfolgsberaters vor 1000 Leuten. Oder jemand, der mit einer Band unterwegs ist. Da hätte ich auch so einen Blick, der Front of House für eine Band macht und mit denen sozusagen mitfährt. Das wäre auch ganz, ganz spannend, dann mal so den Unterschied zu haben zwischen Front of House in geschlossenen Veranstaltungsräumen, also Konzertsälen versus Front of House in Festivals oder sowas in dem Dreh. Also da gibt es, glaube ich, schon ganz spannende Aspekte, wo wir nochmal eine Folge nachlegen können.
Und man lernt nie aus.
Ja.
Das ist das Schöne auch an unserem Format Phonolog, dass wir so viele mögliche Themen halt haben mit Ton. Das ist ja, das endet ja nie und das verändert sich halt auch immer wieder mit der Zeit.
Apropos, du hast da ja gerade was veröffentlicht bei dir.
Ja, ich habe nämlich überlegt, wie lange podcasten wir denn? Und wir podcasten seit 6 Jahren und haben sagenhafte 25 Folgen rausgebracht.
Das ist so gut.
Das ist fantastisch. wir hören jetzt auf. Aber immerhin, also wir kriegen ja immer schönes Feedback zu den Folgen, deswegen finde ich es auch gar nicht schlimm. Und wir sind seit letzten Jahr ja auch wieder mehr dran, mehr Folgen zu machen. Und ich habe mal überlegt, was hat mir das Podcasten bei Phonolog selber so gebracht? Was habe ich denn so für Erkenntnisse gezogen? Und habe so ein bisschen das abgerissen in Form von Text und Form von einem monologigen Podcast, Audiobeitrag, dass Audio eigentlich so viel Wissenschaft. Mhm. Also aktiv betrachtet, dass man sich ja intensiv mit Themen halt auseinandersetzt, dass man in Verbindung mit anderen steht oder mit anderen in Kontakt geht, um neue Sachen zu erfahren und noch viele andere Aspekte mehr, die ich halt so ein bisschen zusammengetragen habe. Das Ganze verlinken wir mal und dann kann man sich das anhören und auch durchlesen, wenn man möchte.
So seine ganz eigene Dynamik, ne? Wenn man allein vorm Mikro ist und keine Dynamik mehr hat mit jemandem, mit dem man erzählt, das hat schon was Eigenes.
Total. Ich habe auch viel geschnitten, muss ich sagen.
Ich kann das nachvollziehen. Das waren ja so die ersten 10, 11 Folgen vom Open Science Radio, habe ich allein gemacht. Ne? Und ja, das hatte ja noch einigermaßen Struktur, weil es im Prinzip so eine Art Newsformat war. Aber trotzdem, du bist alt, das ist wirklich eine eigene Sache. Also Respekt vor denjenigen, die das auch wirklich gut können. Also jetzt abseits von Audiobuch vorlesen, das ist ja eine andere Art von alleine ins Mikro reden, aber dieses sozusagen den Monolog als etwas, was ich aus mir heraus sozusagen an meine Hörer tragen möchte, ja, das hat schon seine eigenen Tücken.
Und da selber eine Dynamik halt aufzubauen, ist sehr, sehr interessant. Also das, wie man das überhaupt so hinbekommt. Und ich glaube, da muss man, also entweder man hat es gelernt, also auch von der künstlerischen Seite zum Beispiel, also die Leute, die es wirklich so gut können, oder die haben wahrscheinlich 2000 Millionen Podcasts vorher selber aufgenommen und sich immer wieder selber gehört, um genau so eine Dynamik halt zu entwickeln. Weil du hast halt gar keinen Kontrapunkt oder kein Gegenüber, mit dem man dann drüber reden kann und das neue Impulse halt einfach gibt. So, das ist schon sehr beachtlich.
Ja, ja.
Genau.
Genau, verlinken wir auf jeden Fall auch. Deinen Beitrag kann man sowohl in Textform als auch in Audio sich anhören. Und kann ich nur unterstreichen, deine Punkte. Also Audio bildet, Audio verbindet, Audio emotionalisiert. Das sind ja so ein bisschen die drei großen Aspekte gewesen, die du im Prinzip auch bestätigt hast, dass das für dich genauso funktioniert. Und genauso funktioniert es für mich. Audio regt mich zum, also Podcast machen, regt mich zum Denken an. Also ich kann durch das Teilen der eigenen Erfahrungen auch immer wieder diese Erfahrungen selber in Frage stellen oder hinterfragen vielmehr. Und durch das Feedback, was ich mit Gesprächspartnern habe, dann halt auch wieder so ein bisschen evaluieren, vielleicht auch mal ändern, je nachdem, wenn das vonnöten sein sollte. Und was ich immer ganz, ganz spannend finde, ist gerade bei den Formaten, die wir hier mit dem Fotolog haben oder die du mit Subkultan hast oder die ich mit dem Open Science Radio habe, ist auch die Auseinandersetzung mit Gästen. Dieses sich versuchen, in eine Position zu versetzen, wo man von dem jeweiligen Gast oder der Gästin etwas herausfinden möchte. Ich will jetzt nicht sagen herausbohren, aber im Prinzip ist es das. Und zwar so, dass es einem selber was bringt und dass es den Zuhörern des jeweiligen Formats auch noch was bringt und es irgendwie interessant ist. Das hat schon seine ganz eigenen Reize, ganz eigene Herausforderungen auch. Das ist manchmal nicht ganz so leicht, kommt immer auf den Gesprächspartner an. Da gibt's viele Menschen, die das wirklich ganz fantastisch können, und genauso viele Menschen gibt's, die damit, für die das durchaus Arbeit ist. Stelle ich auch jedes Mal fest, dass, wenn ich Gespräche mit Gästen führe, das halt auch Arbeit ist, sozusagen den Gesprächsfluss am Laufen zu halten, Punkte nicht zu vergessen, auf Punkte, die gesagt wurden, wieder zurückzukommen, diese ganzen Dinge, die so ein Gespräch auch hörenswert machen. Aber es bildet immer wieder. Und nicht nur für weitere Podcast-Aufnahmen, sondern es bildet auch für andere Bereiche. Ich glaube, das hattest du auch angesprochen, dass im Prinzip dieses Sprechen auch dafür taugt, dass es einen weiterbringt im Sinne von, wie präsentiert man sich, auch in anderen Kontexten. Du dann in der Lehre, vor Studenten oder im Job. Also da hängt schon eine ganze Menge dran, denke ich, die was einem auch positiv das in die Zukunft orientiert bringt.
Und es eröffnet immer wieder neue Perspektiven. Also in allen möglichen Formen, wie du es jetzt auch gerade gesagt hast. Und daher, also das habe ich auch in dem Artikel beziehungsweise in dem Beitrag auch so ein bisschen ausgeführt. Ich hatte am Anfang halt auch immer so ein bisschen die Scheu davor, weil ich mir dachte, na, man, was hat man überhaupt zu sagen? Oder man hat ja auch so vorher halt auch immer so ein bisschen diesen Vergleich irgendwie zum Radio gehabt, wo man irgendwelche ausgebildeten Stimmen hört und so weiter. Und da denkt man sich, ja, mit meiner Stimme und so. Aber das ist eigentlich gar nicht der Punkt, so, sondern sich wirklich daran mit anderen, mit Themen auseinanderzusetzen und darüber sich zu bilden. Und das eröffnet halt immer wieder dann hier neue Perspektiven, neue Bereiche, in die man dann reinschaut. Und das kann man ist schön einfach für sich selbst einfach nutzen auch, als in allen möglichen Formen.
Ja, auf jeden Fall. Also einfach mal reinhören. Ich denke, da kann man viel auch darüber entdecken, wie das bei einem selber läuft.
Und auch gerne die eigenen Erfahrungen schildern, kommentieren. Freue ich mich darüber.
Das sowieso. Bevor wir zum Ende der unserer Hausmeisterei kommen, noch ein ganz kurzer Hinweis in eigener Sache. Es wird auch für Phonolog FM, also unsere Webseite mit dem Podcast, irgendwann mal ein SSL-Zertifikat geben. Ich weiß, dass das dazu führt, wenn man bisher noch keins hat, dass die Ergebnisse bei Google irgendwie weiter nach hinten gerankt werden, weil Google natürlich mittlerweile sichere Webseiten bevorzugt. Und das ist auch vollkommen in Ordnung so. Und am Ende ist mir das Ranking bei Google auch völlig egal. Aber es wird natürlich kommen, zu unserer als auch zu eurer Sicherheit. Ich muss mich da bloß mal drum kümmern. Ich muss mich da halt bei all meinen Podcasts und ehemaligen Podcasts drum kümmern. Und das sind jetzt so ein paar Instanzen und auf dem Server, wo die Dateien liegen, liegen da auch mittlerweile irgendwie oder fast 300 Episoden mit jeweils drei Formaten. Also das ist auch ein bisschen Stoff, der da liegt, und ich habe mich bisher so ein bisschen gescheut, das anzufassen, weil never change a running system. Aber ich sehe das ein und wir machen das jetzt demnächst mal. So.
Über was reden wir denn heute?
Wo wir das letzte Mal so schön beim Thema EQ waren. Und EQ ist so ein schön gängiges Thema. Das kann jeder nachvollziehen. Man merkt sehr, sehr schnell und oft sehr, sehr drastisch, also im Sinne sehr wahrnehmbar, die Effekte, die man mit EQing erreicht. Und jetzt dachte ich mir so, da ist ja noch so ein anderes Thema, was sehr, sehr oft in Verbindung mit EQ genannt wird oder auftaucht, oder zumindest in der Signalkette, entweder direkt davor oder direkt danach, oftmals auch beides liegt. Und das ist im Prinzip so eins der Themen, die für mich ein großes Fragezeichen mit sich tragen. Und das Ganze ist Kompression. Kompression ist halt so ein Ding, jeder weiß ungefähr, wie es funktioniert, jeder weiß, wozu man es eigentlich macht, und doch finde ich, stehe ich zumindest, ganz ehrlich gesagt, oftmals noch vor einem kleinen Rätsel. Und ich habe das Gefühl, das geht nicht nur mir so, sondern ich habe das Gefühl, das geht relativ vielen Leuten so, weil Kompression ist ja etwas, was du machst, nicht damit du das Signal so selbstständig veränderst, dass es auf einmal aus sich selbst heraus wahrnehmbar wird, sondern du hast mit Kompression hast du einen bestimmten Zweck, der dazu dient, das Signal, was du bearbeitest, mittels eines Kompressors entweder in einen bestehenden Kontext so integrieren willst, dass es eine bestimmte Funktion erfüllt, also wahrnehmbarer wird zum Beispiel, oder an bestimmten Stellen mal auch mal Platz machen kann, wenn der Bedarf ist, oder dass es bei Sprache, wenn du Sprache als einziges Element hast, dass du dann eine bestimmte Gleichmäßigkeit und eine bestimmte Präsenz der Sprache erreichen willst. Und allein zu diesen 5 Sätzen kann man jetzt schon links und rechts sagen, ja, aber. Und deswegen dachte ich mir so, eigentlich wäre es doch mal ganz spannend, wenn wir mal über Kompression sprechen würden und was so unsere Erfahrungen mit Kompressionen oder besser gesagt unsere Herangehensweise an Kompression ist und wie wir damit arbeiten, in welchem Kontext wir damit arbeiten, was wir vielleicht benutzen und was so die Learnings sind. Und du meintest in unserem kleinen kurzen Vorgespräch, das wäre für dich okay, dass ich auch an der Hinsicht nochmal dein Hirn anzapfe. würde ich sagen, lass uns doch mal über Kompression sprechen.
Sehr gern. Die Frage ist, wie starten wir jetzt? Ich glaube, wir müssen nochmal kurz abreißen, was eigentlich Kompression macht.
Genau.
Um das nochmal ganz grundsätzlich zu klären. Also, was haben wir denn für mögliche Situation bei einem Audiosignal, was wir irgendwie bekommen. Also egal was, ob es jetzt Sprache ist, ein Musikinstrument, ob das irgendwie ein Synthesizer ist oder, gibt es 1000 mögliche Signalarten und die haben alle verschiedene Eigenschaften. Eigenschaften in dem Bezug, dass sie verschiedene Lautstärkeverläufe haben in ihrem Signal. Das heißt zum Beispiel, wenn ich einen Bass habe, da hat kann man sagen, kann sehr relativ konstanten, je nachdem wie man den natürlich spielt, aber sehr konstanten Lautstärkeverlauf haben. Also wenn ich eine Bassnote anspiele, die kannst du mit sehr viel Sustain spielen, also hat sie eine relativ konstante Lautstärke. Die hat eine Spitze am Anfang und dann kann man die lange halten zum Beispiel. Wenn man aber zum Beispiel jetzt Percussion hat, die haben alle sehr schnelle, impulsive Lautstärkeverläufe. Das heißt, schnell an, kurz halten oder sehr, sehr kurz halten, aus. Kann man sich das vorstellen. Also wir haben einen Einklang.
Genau, wir haben viel Attack, ne, am Anfang.
Viel Attack, ganz wenig Sustain, also wirklich das Halten des Tones oder des Signales und dann einen sehr, sehr schnellen Release zum Beispiel. Mhm. So, Release halt den Ausklingen. Also wir haben ein Einschwingen, ein Halten und ein Ausschwingen vom Signal. Und diese Systematik ist ganz unterschiedlich je nach Klang. Also bei Streichern zum Beispiel haben wir eine ganz lange Einklangphase.
Es sei denn, sie spielen bestimmte Arten, nämlich so Pizzicato.
Genau.
Dann hast du auch da wieder sehr schnellen Einklang.
Ja. Genau. Also aber wenn man die eher so Legato spielt zum Beispiel, hat man einen eine längere Einschwingphase, lange Haltephase und je nachdem so längere Releasephase zum Beispiel.
Ist so diese Komponente, wo man oftmals sagt, das Signal ist sehr soft, ne? So Streicher sind ja eher so in der Regel wahrgenommen als so ein eher sanftes Instrument.
Im Gegensatz zum Beispiel zum Schlagzeug oder zum Schlagwerk, wenn man im orchestralen Bereich hört oder sich umschaut, die halt wirklich eher so perkussivere Klänge haben. Mhm. Das heißt, Klänge, die sehr, sehr schnelle Attack-Zeiten haben, sehr, sehr kurze Sustain-Zeiten und schnelle Release-Zeiten. Mhm. Sprache zum Beispiel arbeitet sehr dynamisch.
Kann alles haben.
Mhm. Also da kann, wenn man eine sehr trainierte Sprache hat, zum Beispiel, kann man sehr konstant reden, wenn man so eine Sprache hat wie ich. Die ist halt sehr dynamisch, also sehr mal laut, mal leise. Und das ist Sprache sowieso. Also man kann ja auch ganz leise flüstern oder ganz, ganz laut sein. Mhm. Und genau dieser Unterschied zwischen ganz leise und ganz laut ist Dynamik, die wir haben. Also egal bei welchem Signal, ob es jetzt bei den Streichern sind, beim Schlagzeug, bei einem anderen Musikinstrument, bei Sprache, ist es immer Dynamik im Spiel.
Und die Schwierigkeit an Dynamik ist, dass man sie ja eigentlich erhalten will, weil sie die Lebhaftigkeit des Mediums, für die Lebhaftigkeit des Mediums, also ob es jetzt Musik oder Sprache ist, durchaus zuträglich ist. Ne? Sprache lebt davon, mal laut, mal leise zu sein, weil ich kann Dinge anders betonen. Ich kann Dinge mehr Bedeutung geben, indem ich sie lauter und präsenter mache. Ich kann Dinge ein bisschen zurücknehmen. Ich kann Gefühle verpacken in Dynamik. Ne? Wenn ich leiser spreche, bin ich vielleicht eher unsicher. Wenn ich lauter spreche, ist das oftmals in Situationen der Angst oder des Wütendseins. Und das will man erhalten zu einem bestimmten Grad. Was das aber macht, ist, dass wenn man sich später anhört, eine Aufnahme anhört, stellenweise einfach schwierig nachzuvollziehen und zu hören ist, weil die Signale, die leise sind und die Signale, die laut sind, so weit auseinander sind, dass ich im Prinzip, um alles gleich zu verstehen, permanent an meinem Lautstärkeregler regeln müsste. Und das ist, glaube ich, der Punkt, an dem man mit Kompression versucht, so ein bisschen das anzugleichen und dem Zuhörer oder der Zuhörerin das abzunehmen, selber am Lautstärkeregler regeln zu müssen.
Genau. Kompression verringert also die Dynamik, die wir haben. Das heißt, man nimmt den Unterschied zwischen dem leisesten und lautesten Punkt. Und was macht jetzt der Kompressor? Grundsätzlich ist es so, dass der Kompressor den lautesten Punkt absenkt. Also die Dynamik an der Stelle verringert, Unterschiede wird kleiner und dadurch, dass man diese Spitze absenkt, kann man insgesamt das Signal wieder etwas lauter machen. Somit rutscht auch die leisere Stelle oder die leiseste Stelle auch hoch vom Pegel her und hat trotzdem einen geringeren Abstand zum lautesten Punkt, den es vorher gab. Und somit schafft man es halt, diese Dynamik halt zu verringern, wie du schon sagtest, Verständlichkeit sicherzustellen bei Sprache zum Beispiel, aber halt auch vielleicht gerade bei im musikalischen Bereich, dass man Unebenheiten im Signalschwankungen halt ausgleicht, vielleicht irgendwie zu hart gespielte Stellen anders nochmal aufarbeitet.
Ja.
Und.
Ja. Es gibt natürlich jetzt eine ganze Reihe an Spezialfällen. Zwei der bekanntesten Spezialfälle sind, glaube ich, der Limiter als sozusagen abgerichtete Kompression. Also der Limiter wirkt im Prinzip in dem gleichen Rahmen. Er macht leise Signale lauter und er macht laute Signale leiser. Er hat aber im Prinzip oben die Grenze mehr oder weniger fest definiert. Das heißt, er macht alle Signale leiser und zwar ausschließlich leiser, die bis zu einem bestimmten Threshold gehen. Ne? Und dadurch kann man halt erreichen, dass man beispielsweise sagen kann, ich kann sicherstellen, dass kein Signal über einen bestimmten Wert geht, sodass ich Clipping unter allen Umständen verhindern kann. Und dann gibt es halt verschiedene Arten von Limitern, bis hin zu die einfach sagen, bis hier und auf keinen Fall weiter, sogenannte Brickwall-Limiter. Das ist dann sozusagen die härteste Art des Limiting. Und das komplette Gegenteil vom Limiter wäre der Expander. Ist im Prinzip eine ausschließlich aufwärts gerichtete Kompression. Denn der macht leise Signale nicht lauter, sondern macht leise Signale noch leiser. Und was ich damit machen kann, ist, ich kann im Prinzip verhindern, dass ich Signale, die unter einem bestimmten Threshold liegen, also unter einem bestimmten Schwellenwert, den ich definieren kann, überhaupt wahrnehme, weil sie noch leiser gemacht werden oder sogar rausgenommen werden. Das ist der Fall im Falle von einem Noise Gate, was so eine Art Expander ist, der dann einfach zumacht und ich dann die Signale überhaupt nicht mehr höre. Ist allerdings auch im Gegensatz zu einem normalen Expander dann wieder auffälliger, weil ich höre, dass der zumacht im Zweifel. Bei einem Expander, der macht das Signal, was unter dem Schwellenwert ist, nochmal deutlich leiser, aber es ist halt weiterhin da. Und da kann schon wieder ein Unterschied sein in der Wahrnehmung.
Und diese ganzen Tools, Also es gibt die zuhauf, also es gibt dann auch verschiedenste Variationen natürlich davon. Das heißt, wir haben ganz clean Kompressoren zum Beispiel, die das halt machen. Wir haben sehr färbende Kompressoren, also Kompressoren, die auch so ein bisschen anders arbeiten. Da gibt es ganz viele Hardware-Geräte, die es natürlich im Physikalischen an sich gibt, aber auch die mittlerweile nachgebildet sind als Software. Und die alle haben sie halt ihre unterschiedlichen Eigenschaften. So, also manche Kompressoren zum Beispiel, es gibt langsamere und schnellere Kompressoren, weil zum Beispiel diese Attack-Zeiten variieren halt sehr schnell. Also wenn ich jetzt zum Beispiel die Attack-Zeit mit der von Percussion vergleiche, hat Percussion nochmal eine wesentlich kürzere Attack-Zeit als wie Sprache zum Beispiel. Also Sprache liegt meistens so bei 20 Millisekunden, Pi mal Daumen, die man irgendwie nutzen kann dafür. Bei Percussion ist die halt unter 20 Millisekunden. Und da ist halt die Frage, habe ich einen Kompressor, der das schafft? Ein VCA-Kompressor zum Beispiel, der schafft das. Der hat eine wesentlich schnellere Attack-Zeit. Also da kann damit Percussion halt auch gut komprimieren. Oder brauche ich eher vielleicht so einen Opto-Kompressor, also einen optischen Kompressor, der halt vielleicht längere Zeiten hat.
Also genau, das sind, sagtest du schon, es gibt verschiedene Klassen von Kompressoren. Zwei hast du gerade genannt, VCA-Kompressoren, also Kompressoren, die mit variabler Verstärkung arbeiten können, ist es doch, glaube ich, oder?
Genau.
Also die das einkommende Signal unterschiedlich stark beeinflussen können im Sinne von Stromstärke am ehesten. Die bekanntesten Beispiele sind, glaube ich, die SSL-Bus-Kompressoren, G- oder E-Serie. Die kennt man in der Regel. Also SSL, Solid State Logic, eine der großen Hersteller für Outboard Gear, also Mix-Konsolen etc. Die haben, das sind VCA-Kompressoren und die sind extrem bekannt dafür, auch einen relativ clean Klang hinbekommen zu können. Der DBX 160 ist auch einer, der den man des Öfteren mal hört als Kompressor. Dann gibt es optische Kompressoren. Das berühmteste Beispiel ist, glaube ich, der LA2A von Teletronix ursprünglich. Du sagtest es, mit deutlich responsiveres Verhalten an den Tag legen können, weil sie sehr, sehr schnell reagieren können. Die beruhen im Prinzip darauf, dass das einkommende Signal im Prinzip tatsächlich in Licht umgewandelt wird. Und dass je mehr Licht emittiert wird durch so eine optische Zelle, desto schneller und desto stärker wird das Signal heruntergedämpft, das ausgehende Signal heruntergedämpft. Und damit hat man zwei Dinge. Man hat eine sehr genaue Einstellung des Signals, um wie viel ich es reduzieren muss. Und ich habe eine sehr, sehr schnelle Response, weil Licht ist nun mal sehr, also ist einfach sehr schnell, im wahrsten Sinne des Wortes. Die beiden anderen Kompressorenklassen sind FET-Kompressoren, steht für Field Effect Transistor und ist im Prinzip ein Transistor, eine Transistorschaltung, die aber im Prinzip einen Röhrensound emulieren soll. Das bekannteste Beispiel ist, glaube ich, der 1176 von Universal Audio in Original. Ist einer, den man vor allen Dingen im Drum-Bereich sehr, sehr oft findet, aber ich habe mal auch schon als Master-Buskompressor gesehen, wobei eher kennt man ihn, glaube ich, im Drum. Und wenn mich nicht alles täuscht, ist das der ursprünglich mal mit dem All-Button-In, mit der All-Button-In-Funktion kam. Mhm. Also sprich, man kann bei Kompressoren immer die Ratio einstellen, um wie viel das Signal gedämpft werden soll. Und in der Regel gibt es da die Dämpfungsverhältnisse 2:1, 4:1, 8:1, 20:1, beim 1176 zumindest. Und irgendwer kam mal auf alle und dann blieben die alle drin und dann hat man so ein mega über Kompressionsverhältnis. Und das hat aber gerade auf Drums seinen ganz eigenen Sound und den kann man durchaus auch hören. Der färbt also auch deutlich. Beispiele dafür sind Led Zeppelin zum Beispiel, Michael Jackson. Auf jeder Michael Jackson-Platte ist im Prinzip ein L76 zu hören. Und die vierte Klasse ist der Röhrenkompressor. Und der funktioniert im Prinzip wie ein Röhrenverstärker. Bloß umgekehrt, ne? Also er verstärkt das Signal nicht, sondern er dämpft das Signal auch wieder. Röhrenkompressoren arbeiten also über Röhren und die im Prinzip Signalstärke wegnehmen, weil sie es in Wärme, stellenweise auch ein bisschen in Lichtenergie im Prinzip umformen. Also das fehlende Signal am Ausgang ist im Prinzip kompensiert und wird umgewandelt in Wärme und abgeführt. Ist auch auf jeden Fall ein färbender Kompressor, ist oftmals der, dem man nachsagt, so ein bisschen vintage zu klingen. Der bekannteste ist, glaube ich, der Fairchild Kompressor, den wollen noch alle haben. ist unglaublich teuer, diese Geräte, gerade wenn man sie im Original bekommt, aber man hat auch viele Nachbildungen davon. Universal Audio hat ein sehr gutes Fairchild Plugin und ich glaube auch ich vergesse mal den Namen, die Fabrici-Serie bei Slate Digital hat auch, glaube ich, ein Fairchild nachgebildet. Genau, und genau. Die hört man sehr, sehr oft bei so Klassikern wie den Beatles, so einen warmen Röhrenkompressionssound und bei Motown natürlich.
Und da gibt es halt, also es gibt wirklich ganz, ganz verschiedene Typen und je nach Anwendung kann man sich das aussuchen, was man da eigentlich braucht. Also man könnte jetzt natürlich jetzt sagen, hat man jetzt ein Plugin? Also wenn jetzt die Frage jetzt kommen würde, okay gut, es gibt 1000 Kompressoren, reicht mir eigentlich auch ein Kompressor zum Beispiel? Könnte man natürlich sagen, also ganz clean wie zum Beispiel der FabFilter Pro C. Mhm. Zum Beispiel, der sehr vielfältig einstellbar ist. Theoretisch könnte man ja auch mit einarbeiten, wenn man das
sowas mal möchte. Zumal du den ja, du kannst ja beim Pro C auch die Kompressionsmodi umstellen und kannst von transparent auf punchy oder sowas gehen und dann ist er halt nicht mehr ganz so transparent und nicht mehr ganz so clean. Also das ist der Vorteil an rein digitaler Kompression, dass du da auch Spielmöglichkeiten hast.
Und da kann man ganz, ganz viel einstellen. Also die Frage ist halt am Ende, die man sich stellen muss, okay, was bearbeite ich denn wirklich? Also mache ich Musikproduktion, wo ich ganz vielfältige Kompressoren brauche, im Zweifel? Oder mache ich reine Sprachbearbeitung, dann ist eher vielleicht, reicht mir vielleicht auch ein guter Kompressor zu, der vielleicht so vielfältig, vielleicht auch der Pro C. Also da hängt das natürlich davon ab, was für was man bearbeitet, was mein Ziel eigentlich ist und was natürlich der Geldbeutel auch so hergibt.
Ja.
Weil man kann sich da auch natürlich verlieren, auch in diesen großen Angebot, was es einfach gibt.
Ja. Wo und wie nutzt du denn Kompressoren?
Ich nutze Kompressoren. Also ich habe festgestellt auch so in letzter Zeit, dass ich immer weniger eigentlich Musik mache. Mhm. So, also das stelle ich schon auch schon seit länger fest. Sondern mich eigentlich mehr, also immer mehr auch mit eigentlich Film beschäftige, Film-Sound-Design. Mhm. Das spielt natürlich vielleicht der ein oder andere Synthesizer mal eine Rolle. Aber es ist, hat, ich bearbeite ja ganz viele echte Geräusche, also und Atmosphären, also vom von irgendwie Regen, Wind über irgendwie Foley-Geschichten, also wirklich Geräuschen wie irgendwie Rascheln und oder ich mache irgendwie Swoosh-Sounds und. Und da habe ich verschiedene Sachen festgestellt, also bei den, wenn man so klassisch Film-Sounddesign macht, so je nachdem natürlich, aber theoretisch reicht da auch ein guter Kompressor zu. Mhm. Die meisten nutzen eigentlich auch lieber cleane Sachen beim Film-Sound-Design. Also das heißt, cleane EQs, cleane Kompressoren.
Einfach, weil sie die Natürlichkeit des Sounds nicht großartig verändern wollen. Ne? Also das ist ja im Prinzip mehr oder weniger ein cleaner Sound. Es sei denn, du machst Sound-Design für so futuristische Sachen, wo du dann vielleicht so ein bisschen mehr Spielraum hast.
Genau, also, aber die Daily Jobs, sage ich jetzt einfach mal, ist halt viel echtes Sounddesign zu liefern. Das heißt, ich bin, also Situation draußen, also nehmen wir jetzt mal Tatort, nicht weil ich Tatort mag, aber es ist ja so eine klassische Sounddesign-Geschichte, mhm, die es oft gibt. Manchmal gibt es vielleicht eine Folge, die irgendwie extrovertierter ist, wo man auch mehr machen kann. Aber theoretisch geht es dann halt viel um so eine echte Atmosphäre zu schaffen und damit Sound zu erzählen natürlich, aber es geht halt wirklich darum, so echt wie möglich zu sein. Und da ist es natürlich nicht unbedingt von Vorteil, wenn man so ganz färbende Kompressoren halt hat oder zum Beispiel EQs. Bei mir ist es so, ich hab gesagt, okay gut, ich mache das auch so ein bisschen so nach meiner Einschätzung und Wahrnehmung. Das je nachdem, also ich hatte halt auch bis jetzt vielleicht auch viel Glück, einfach verschiedenste Sounddesigns zu machen, wo ich einfach machen konnte, so wie ich das wollte. Es ist auch oft halt so ein bisschen hyperrealistisch gewesen, auch gerade die Sachen, die wir mit Sebastian zusammen gemacht haben. Da nutze ich auf jeden Fall Kompression, aber auch im Allgemeinen beim Film-Sounddesign, die unterscheidet sich einmal in Kompression von Sprache natürlich. Also das heißt Sprache in Form von Originaltonen, die man von Interviews zum Beispiel hat oder vom Set aufgenommen. Overvoice, das heißt Sachen, die vielleicht übersprochen werden, aber halt auch Off-Text. Das heißt, wenn eine Sprecherin oder ein Sprecher aufgenommen worden ist, diese zum Komprimieren. Und das unterscheidet sich natürlich je nach Anwendungsfall. Also gerade wenn ich jetzt sage, ich habe einen O-Ton von draußen, da ist natürlich erstmal die Frage, okay gut, da muss das mal geschnitten werden. Das heißt, dass alle möglichen Störgeräusche draußen sind, weil sonst komprimiert man die mit und dann werden die noch lauter und zum Beispiel noch nervender vielleicht. Also das heißt, der O-Ton muss vor restauriert werden von allen möglichen Störgeräuschen und Rauschen und so befreit, weil sonst zieht man das alles ja immer mit hoch. Dort ist es halt so, dass ich sagen würde mittlerweile, ich übertreibe auch manchmal oder habe in der Vergangenheit übertrieben, aber da würde ich halt schauen, so wenig Kompression wie nötig anzuwenden. Im Gegensatz zu vielleicht, wenn man vielleicht fürs Fernsehen was machen würde oder fürs Internet so ein Off-Text aufnimmt als Sprechertext, dass man dort halt quasi viel mehr komprimieren muss oder von der Stilart, dass mehr komprimiert ist. Einfach auch dadurch, dass es sich ja meistens ja abheben soll gegenüber einem Interview oder gegenüber einer echten Szene, die irgendwie stattgefunden hat oder einer echten Situation. Also Sprache im Allgemeinen, dort wende ich Kompression an. Ich wende Kompression auch auf Soundeffekte halt an. Also gerade wenn man für das Web, sage ich jetzt mal, viel arbeitet, ist es halt auch, ist natürlich der Dynamikumfang ein ganz anderer, als wenn ich das fürs Kino mache. Das heißt, beim Web, also gerade so, ich beschäftige mich auch gerade nochmal intensiver mit Loudness für Webproduktion. Und da ist es halt auch so, wie wir bei dem Podcast, wir spielen den hier ja auch mit minus 16 LUFS aus. Und das ist beim Web eigentlich auch so, da hat man sich mal drauf geeinigt, dass man das auch mit minus 16 macht. Da habe ich natürlich einen begrenzteren Spielraum von Dynamik als beim Fernsehen. Und deswegen nutze ich auch für Soundeffekte, gerade um diese prägnant oder prägnanter zu machen, auch Kompression. Bei Atmosphären, also alles, was so Wind, Regen, Vögel, Gezwitscher und. Eigentlich weniger, weil die sowieso schon sehr flächig ja sind, so grundsätzlich. Bei Musik teilweise. Also dort ist es eher so, dass ich gern nochmal automatisiere. Das heißt, nochmal, selbst wenn die Musik sehr komprimiert ist, gucke, wie ich mit Automation da noch ein bisschen mehr Dynamik reinbringen kann. Mhm. Weil die gerade, wenn man jetzt nicht mit einer Person arbeitet, die komponiert, man immer diese Problematik hat, du bekommst mittlerweile einen sehr gefühlt totkomprimierte Track. Mhm. Und den musst du dann einbauen. So, und ich versuche dann halt immer, pegel ich halt erstmal runter, dass er halt nicht bei 0 dB klebt. keine Ahnung, bei minus 5 oder sowas. Und versuche halt dadurch, dass ich nochmal automatisiere, also nochmal an manchen Stellen lauter oder leiser mache, da wieder so zumindest ein bisschen eine gefühlte Dynamik wieder reinzubringen in der alleinigen Musik. Mhm. Was ich halt dort manchmal nutze, ist, dass es ist so eine Methode, um gerade für Webproduktion, die halt auch sehr mit viel lauter Musik arbeiten oder zumindest auch der Wunsch ist, dass die Musik sehr präsent ist, aber auch, dass die Soundeffekte präsent sind, dass ich einen Multiband-Kompressor nehme.
Ja, wollte ich gerade sagen, ja.
Den also entweder auf die Effektspur drauf packe, um da bestimmte Bereiche anzuheben. Also Multiband-Kompressor ist halt nicht wie ein Single-Band-Kompressor, den wir vorhin erwähnt haben, der aufs ganze Signal gleich reagiert, sondern wo man verschiedene Bänder hat, also für jedes Frequenzband, keine Ahnung, zum Beispiel 0 bis 500 Hertz, 500 Hertz bis 2000 Hertz und so weiter, unterschiedliche Kompressionsstufen einstellen kann. Das hat dann den Vorteil, man kann halt sagen, komprimier bitte die Mitten stärker als die Höhen oder die besser oder andersrum. Und dadurch hat man die Möglichkeit, nochmal dynamischer einzuwirken. Also tue ich entweder Multiband-Kompressor zum Beispiel auf die Soundeffekt-Gruppenspur. Oder was ich halt auch gern mache, ist Multiband-Kompressor auf die Musik drauf zu packen und die Sidechain-Funktion zu nutzen und als Eingangssignal die Gruppenspur von den Effekten zu nutzen. Mhm. Um dort zum Beispiel der Multiband-Kompressor auf die Musik halt manche Parts halt absenkt, wenn zum Beispiel ein großer Knall kommt oder sowas, mhm, um denen einfach so ein bisschen mehr Platz zu schaffen. Und zu guter Letzt nutze ich öfter mal einen SSL-Kompressor oder den von Slate Digital, den Fairchild-Nachbau, die, mhm, von der Fabrici-Serie, um halt so ein bisschen das alles zu verkleben. Also so eine ganz leichte Kompression nur zu machen, die dafür sorgt, dass das alles so ein bisschen zusammenklebt.
Als Multiband-Kompressor gehe ich mal davon aus, dass du den Fabfilter MB nimmst.
Ja, mhm, entweder den oder ich habe ja auch unter Nuendo von Steinberg, selbst auch den integrierten Multiband-Kompressor davon zum Beispiel.
Mhm. Gerade Multiband-Kompression finde ich bei Musik wirklich eine spannende Sache. Also natürlich kannst du jetzt auf jede Spur einen eigenen Kompressor legen und dann hast du im Prinzip auch den Effekt, den Hardware-Komponenten mit mit Gesamtspuren haben. Nicht, dass sie sozusagen immer auf das stärkste Signal, also mit der höchsten Energie einkommende Signal als erstes reagieren. Ja, also du hast ja immer, wenn du im Prinzip eine Gruppenspur oder sowas durch so einen Hardware-Kompressor jagst, so einen F76 oder auch einen LA2A, dann hast du halt oftmals den Effekt, dass der Kompressor am stärksten reagiert auf das Signal mit der höchsten Energie. Ne? Das ist in so einer Gruppenspur bei Drums halt die Kick, bei Saiteninstrumenten wäre es denn der Bass, der mit sehr viel Energie daherkommt. Und das kann halt dazu führen, dass du den Effekt der Kompression, den du auf anderen Instrumenten auch gern mit hättest, gar nicht so stark raufkriegst oder sehr viel stärker, als du es eigentlich willst. Und bei sowas ist Multiband-Kompression natürlich super cool, weil du kannst sagen, na dann mach halt nimm halt den Bass ein bisschen stärker weg und gib aber trotzdem obenrum auch ein bisschen was dazu oder nimm auch ein bisschen was weg. Also das Tool ist schon sehr nützlich, gerade auch wenn man mit Musik arbeitet, um so für die Präsenz im Mix zu sorgen. Es ist aber auch gar nicht so einfach zu verstehen, was man jetzt genau macht. Und da ist wieder der Vorteil bei, mittlerweile haben das aber, glaube ich, viele Multiband-Kompressoren, dass du bei FabFilter sehr, sehr einfach in die Bänder reinhören kannst und gucken kannst, was da passiert. Und das ist, glaube ich, mittlerweile ein Tool, was die meisten haben.
Ja. Da muss man auch ein bisschen vorsichtig sein.
Ja.
Weil gerade bei Multiband-Kompression, ich finde halt, du kannst da halt auch ganz schnell mehr kaputt machen als wie normal, also ein Singleband-Kompressor.
Ja.
Und da einfach da lieber so kleine Schritte machen. Das ist dann, hat meistens vielleicht auch so eine bessere Wirkung, als wie wenn man so immer so große Schritte macht. Also jemand, den ich auch länger kenne, der halt auch schon seit Ewigkeiten Musik halt macht, der hat immer drauf geschworen, zu sagen, da macht immer kleine Veränderungen, aber in Summe machen die immer ganz viel aus.
Ja.
So. Also man muss nie immer die einpluggen und das muss die riesen Keule irgendwie sein für den Sound, sondern dann lieber immer dort mal ein dB weg, da mal ein bisschen komprimiert, nur wenig, da mal lieber einfach nur den Fairchild-Plugin nur drauflegen und das macht schon Sound genug. So, also solche kleinen Veränderungen führen in der Summe halt auch dazu, dass es sehr, dass es dann sehr gut klingen kann.
Ja, ich mache auch gern mehrere Kompressoren hintereinander, einfach um zu verhindern, dass einer im Prinzip das Heavy Lifting machen muss. Also wenn ich jetzt wirklich mal in dem Fall bin, dass ich 10 dB irgendwie reduzieren muss, dann mache ich lieber zwei Kompressoren mit jeweils 5 dB als einen, der die kompletten 10 drücken muss. Ich bilde mir einfach ein, dass das Signal dadurch offener bleibt, als wenn ich einen habe, der wirklich mit aller Kraft jetzt die 10 dB reduzieren muss. Das klingt am Ende tatsächlich immer irgendwie merkwürdig. Und wenn du es ein bisschen verteilst, dann klingt das ein bisschen offener, behält ein bisschen mehr Natürlichkeit und trotzdem noch ein bisschen mehr Dynamik. Und oftmals ist dazwischen halt dann beispielsweise ein EQ, den ich setze. Also ich habe ganz, ganz oft den Fall, dass ich im Prinzip nach dem Gain-Staging anfange mit einem EQ, mit dem ich einfach Störfrequenzen rausnehme, Resonanzen rausnehme. Ne? Also sehr, sehr genau einzelne Frequenzbänder rausziehe. Dann habe ich oftmals bei Sprache zumindest direkt danach einen De-Esser. Ja. Der am Ende auch so eine Art Kompressor ist, halt spezifisch auf die Frequenzen zwischen 7 und 11 K, wo halt die Obertöne der Sprache auch liegen, diese Zischlaute, T, S, wir kennen sie alle und lieben sie alle. Dann habe ich oftmals meinen ersten Kompressor, der nimmt so ein bisschen schon so ein bisschen Druck raus, der vielleicht zu viel da ist. Dann habe ich noch einen EQ, der über den ich dann Färben mache. Also ich trenne auch den EQ zwischen der im Prinzip der chirurgische ist und erstmal nur wegnimmt und dann der färbende. Und nach dem Färbenden habe ich oftmals dann nochmal einen Kompressor, der einfach so ein bisschen das Ganze wieder nochmal ein bisschen, ich will nicht sagen bügelt, aber der ist so ein bisschen verschmiert. Ja, und dann, wenn du wirklich dann in Musik arbeitest, du danach dann oft noch mit Saturation oder Distortion, je nachdem, was gefragt ist. Aber da bin ich auch großer Fan davon, einfach mehrere Kompressoren zu verwenden und lieber ein bisschen weniger bei beiden einzeln, lieber ein bisschen weniger, ist in der Summe oftmals mehr.
Und das hat man den Vorteil, dass halt unterschiedlich auch noch klingt. Ja. Also, wenn du natürlich verschiedene Kompressorarten dann nimmst, hat man auch noch den schönen Vorteil, dass die alle so ein bisschen anders klingen.
Ja. Anstelle von da, wo du einen SSL-Kompressor nimmst, um sozusagen am Ende gesamt nochmal so eine Art Bus-Kompressor drüber laufen zu lassen, der das dann Ganze zusammen glut, wie man immer schön sagt. Da nutze ich tatsächlich seit Anfang an, und das nutze ich echt jetzt seit bestimmt 15 Jahren, The Glue von Cytomic.
Mhm.
Ganz fantastischer Kompressor, der immer irgendwie gut klingt, der genau das macht, so ein bisschen alles zusammenfasst. Ist auch ein Buskompressor, ist also genau gemodelt nach einem, der aus so einer großen Masterkonsole kommt, Mixing-Konsole kommt. Und das Ding funktioniert einfach Bombe. Also es ist wirklich fantastisch. Mag ich immer noch sehr, sehr gern. Und was ich letztens auch mal ausprobiert hatte, ist, ich bin ja kein großer Nutzer von Ableton, aber die Kompressoren, die bei Ableton eingebaut sind, die Standardkompressoren, sind auch alle ziemlich gut. Insbesondere der Drum-Kompressor.
Ja.
Drum-Bus-Kompressor heißt er, glaube ich. Er ist wirklich auch ein gutes Stück Software.
Da gibt es halt wirklich sehr viel spannende Sachen.
Ja.
Die verlinken wir natürlich. Alle, kann man sich die alle mal anhören und mal überlegen, was man dann eigentlich braucht. So. Also, wie gesagt, das hängt halt sehr von natürlich davon ab, was habe ich denn und was für Signale nutze ich.
Jetzt kann man uns natürlich wieder vorwerfen, ja, FAB-Filter kosten halt irgendwie, der Pro C liegt, glaube ich, immer noch bei 169 oder 149, der MB genauso, alles viel zu teuer. Es gibt auch Alternativen. Wir hatten letztes Jahr als kostenlose Alternative zum EQ beispielsweise den TDR Nova EQ genannt und genau vom selben Hersteller Tokyo Dawn Records, also TDR, gibt es zwei sehr, sehr gute Kompressoren, nämlich einmal den Feedback Compressor 2, der sehr gut funktioniert, beziehungsweise den Feedback Compressor gibt es auch noch als Variante 1. Und die bieten mit dem Kotelnikov auch einen sehr anständigen Mastering-Kompressor an.
Ja, also es muss nie immer das Große sein. Man muss halt natürlich dazu sagen, warum ne, FAB-Filter, warum wir das so oft halt nennen, dass es natürlich schon die einiges an Geld kosten, das stimmt, aber dass die für auch für unsere Anwendungszwecke oder für meinen, wenn man gerade auch, sag jetzt, kommerziell arbeitet und damit Geld verdient, dass man da auch manchmal Features braucht und diese schnell auf den Punkt halt braucht. So.
Ja, außerdem mag ich einfach die optische Herangehensweise von FAB-Filter, weil gerade bei vielen Kompressoren hast du halt, was wir ja auch schon letztes Mal behandelt haben, die sind halt nach wie vor der Haptik und der Optik von Hardware-Geräten nachgebaut. Ne? Es gibt also Drehknobs und du hast als Anzeige entweder wirklich nur eine, wie heißt denn das? So eine Pegelanzeige, so ein VC-Meter. VU-Meter heißt es, genau. Also wo die im Prinzip, wo eine Nadel hin und her hüpft und dir anzeigt, wie viel Reduktion du hast. Oder du hast bei einigen dann so eine digitale Anzeige, die dir das anzeigt, wie stark das nie ist und dann irgendwo eine digitale Pegelanzeige hat, wie viel Reduktion du jetzt gerade hast. Was ich bei Fabfilter so mag, und das, mittlerweile gehen da einige andere Plugin-Hersteller auch hin, ist, dass du dieses Analyse-Interface hast. Das heißt, du siehst das Signal und du siehst direkt am Signal, wo reduziert wird und um wie viel reduziert wird. Das heißt, du kannst sehr gut nachvollziehen, was da gerade passiert. Und zwar nicht nur hörend, sondern auch schauend. Und das mag ich einfach an diesen Fabfilter-Plugins. Und die sind von der Qualität her auch so gut gemacht, dass sie das System beispielsweise selten überlasten. Also da ist, die sind technisch sehr, sehr gut programmiert, sodass sie sehr gut mit Systemressourcen umgehen.
Ich brauche nichts mehr zu ergänzen.
Vielleicht sollten wir uns mal vom Fabfilter hier bezahlen lassen. Das ist eine kostenlose Werbung die ganze Zeit. Aber hey, so ist es halt.
Man kann es nicht leugnen. Also wenn ihr alleine schon mal die Demo euch nehmt und die mal testet, das werdet ihr dann verstehen, was wir meinen.
Genau. Aber wie gesagt, auch die, hatten wir, glaube ich, auch schon mal die Kompressoren von Logic, die da eingebaut sind, wirklich, wirklich sehr, sehr gut. Also sowohl von der Qualität, Logic kommt ja mit einem Set an Kompressoren. Du kannst also umschalten von Fat auf VCA, auf optisch, hast noch verschiedene, die du dann nach den Klassen haben kannst. Studio One bringt den Fat-Kompressor mit an Bord und ich glaube auch einen optischen. Also da die meisten DAWs haben schon auch wirklich nutzbare Kompressoren an Bord. Also der Bedarf wirklich an einem Standalone-Plugin oder an einem externen, an einem Drittanbieter-Plugin ist eigentlich relativ gering. Ich habe es mir über die Jahre sicherlich wie du auch einfach angewöhnt, mit bestimmten Plugins immer wieder zu arbeiten, so dass ich sehr genau weiß, was die Plugins machen und wie ich sie zu bedienen habe.
Und das ist halt, es hängt wirklich auch davon ab, wie man das auch so ein bisschen gelernt hat. Also wir beide kommen ja auch aus einer Zeit, wo die, also ich kenne, also klar, mit DAWs, wo die Kompressoren halt nicht so gut klangen, so oder nur so, nur wirklich so basic waren und andere dafür sehr, sehr ausgefeilter waren als Plugins, so ja, zum Beispiel. Ja. Also ich weiß noch, also bei mir ging das eigentlich, aber es auch sogar noch ein bisschen später danach kam, aber es gab halt so auch die Zeit, wo alle gesagt haben, du musst alle Wave-Plugins haben. Ja. Das ist so ein Muss. Und anders geht's halt nicht. Das ist alles Standard gewesen. Also alles Industriestandard. Und da haben die alle die gleichen Plugins halt verwendet. Und da gab es halt wirklich, und die waren natürlich besser erstmal grundsätzlich als die DAWs. So, und da hat man sich das halt auch natürlich angeeignet und alle wollten natürlich die Hardware-Nachbauten haben, die sie eigentlich schon also in digitaler Form als Software haben, die sie vorher schon in ihren Studios hatten. Mhm. So, die wollten ja gar nicht mit diesen cleanen oder diesen EQs und Kompressoren halt in den DAWs arbeiten. Aber mittlerweile haben die ganzen Hersteller natürlich viel Entwicklung reingesteckt, auch in die eigenen Plugins, diese zu entwickeln. Ja. Ob es jetzt Logic ist, Steinberg, Studio One und Co. Also die haben ganz viel Energie dort reingesteckt, diese aufzubereiten. Und mittlerweile kann man sich ja wirklich fragen, wenn ich mir so eine große DAW hole, ob ich da überhaupt noch andere Plugins brauche. Ja. So grundsätzlich, wenn ich so komplett aus neu anfange. Also man kann wirklich ganz, ganz viel machen und ich kehre auch da wieder zurück und zu sagen, gut, nutzt man denn da wirklich alles aus, was man dann Möglichkeiten an Bord hat?
Also ich würde mittlerweile sagen, wer jetzt anfängt, der soll sich eine anständige DAW aussuchen, da ist es erstmal egal, ob man Ableton, Logic, Cubase oder Studio One nimmt. Pro Tools nimmt man natürlich nicht.
Ja.
Quatsch, kann man auch. Pro Tools hängt tatsächlich. Pro Tools ist eigentlich wirklich ein eigenes Thema, aber ich finde, Pro Tools ist von den DAWs, die auf dem Markt sind, mit Abstand diejenige, die sich am schwersten weiterentwickelt, am schwerfälligsten weiterentwickelt. Das hat immer noch mehr oder weniger die Optik wie vor 10 Jahren. Das sind immer noch mehr oder weniger dieselben Plugins drin. Da hat man wenig dazu getan, irgendwie mal ein bisschen innovativer zu werden. Vielleicht muss man das auch nicht, ne? Vielleicht ist man da an der Stelle einfach gesättigt. Aber die anderen DAW-Hersteller haben in den letzten Jahren im Prinzip sehr starke Sprünge gemacht, gerade mit den großen Versionen. Jetzt letztes Jahr dann Ableton nachgezogen mit einer großen neuen Version, davor Cubase, davor Logic. Und in denen sind im Prinzip alle Tools so enthalten, wie man sie braucht. Und es gibt eigentlich wirklich wenig Bedarf. Das, was es an Bedarf darüber hinaus gibt, ist am ehesten individuelle Bevorzugung. Ne? Man bevorzugt einfach, mit dem Plugin zu arbeiten, was man kennt, anstelle sich hinzusetzen und sich das Neue so drauf zu schaffen, dass man weiß, wann man wie welche Einstellung macht und wie es dann erwartungsgemäß klingt oder nicht. Und auch, ich habe tatsächlich auch noch einen Waves-Kompressor im Einsatz, nämlich wenn ich Gesang aufnehme, was wirklich sehr, sehr selten passiert, dann habe ich des Öfteren, greife ich als erstes Mittel zum Renaissance Vox, der ja kein reiner Kompressor ist, sondern der hat ja im Prinzip alle Komponenten, die du für so einen Voice-Channel brauchst. Ne? Der hat Kompression, der hat ein eingebautes Gate, der hat eingebautes Limiting und ich glaube, er macht noch sowas wie Maximization. Also da kommen so ein paar Dinge zusammen, aber das bringt oftmals durchaus schon ein Effekt, der sehr in die gewünschte Richtung geht. Deswegen ist der so schnell als Tool, um es draufzuwerfen, ganz gut eigentlich. Ja, ich will nicht sagen, wir haben das Thema außerordentlich gut und tiefgründig und ausführlich behandelt. Da gibt es sicherlich an der einen oder anderen Ecke noch deutlich mehr nachzutragen. Aber ich denke, wir so von unserer Warte aus haben wir wahrscheinlich mal einen ganz guten Einblick gegeben.
Ja, also was man vielleicht bloß nochmal sagen könnte, was mir so aufgefallen ist, um nur nochmal den Vergleich zusammenzufassen. Wir hatten ja Musikproduktion, Sprache und jetzt bei mir Filmsounddesign. Je nach dieser Arten der Produktion nutzt man natürlich auch unterschiedliche Starkkompressoren. Ja. Also in der Musikproduktion viel mehr als wie vielleicht bei Sprache und vielleicht weniger als wie beim Sounddesign jetzt zum Beispiel oder in der Filmtonproduktion, wo man natürlich das nutzt, aber man natürlich gerade Filmton, Kinobereich viel Dynamik haben möchte, weil es einfach auch die Anlagen hergeben, diese zu nutzen. Wohingegen ich natürlich bei Musikproduktionen, die irgendwie auf einen kleinen Brüllwürfel funktionieren soll, man dort viel stärker zur Kompression greift. Vielleicht das nur nochmal so ergänzend, dass es natürlich so einen Unterschied gibt, wie natürlich was für Kompressoren man vielleicht nutzt, aber halt in welcher Intensität man die auch nutzt.
Genau, also sowohl Kompressionsverhältnis als auch dann Einstellungen an Attack und Release, um bestimmte Effekte auch hervorzurufen. Also man kennt das gerade bei der Drum-Kompression, dass man sehr, sehr viel auch spielen kann mit dem Release beispielsweise, um zu beeinflussen, wie viel Nachhall drauf bleibt, wie viel Räumlichkeit vielleicht auch drauf bleibt, etc. Also da die Einstellung eines Kompressors in Abhängigkeit vom Signal wäre im Prinzip eine eigene Folge. Also, weil da wirklich auch viele Signale so unterschiedlich sind, dass sie eigene Einstellungen auch bedürfen und man ganz, ganz schwer sagen kann, okay, das Erste, was ich mache, sind die drei Schritte und von da aus gucke ich dann, wohin ich noch weiter einstellen muss. So ein bisschen wie es beim EQ funktioniert, da hast du halt so grob, je nach Signal, okay, ich mache erstmal die Einstellung und dann gucke ich, wie es dann klingt und dann passe ich das noch an. beim Kompressor finde ich das schwierig. Du hast so, für vieles hast du im Prinzip die Ratio vordefiniert, mehr oder weniger. Bestes Beispiel, Sprache sagt man oft 4:1 oder 3:1. Auch da gehen die Meinungen wieder auseinander. Und dann schnelle Release, schnelle Attack. Oder einigermaßen schnelle Release, aber schnelle Attack. Ist halt auch wieder abhängig vom Sprecher. Ist auch wieder abhängig vom Signal einfach. Das ist dann wirklich schwierig.
Das muss man auch viel probieren. Also vielleicht kann man das sagen, bei Cues hört man sofort den Unterschied.
Ja.
Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Also du hörst sofort einen Unterschied, wenn ich Frequenzen wegschneide.
Total.
Oder diese anhebe oder absenke. Bei Kompression hört man das nicht unbedingt gleich.
Nee. Also insbesondere nicht, wenn du sofort auch mit Make-up-Gain arbeitest.
Ja.
Ne? Also im Prinzip ist ja der Kompressor, jetzt bleiben wir doch wieder bei den Details, aber ist gut so. Im Prinzip ist ja der Sinn des Kompressors ist ja tatsächlich, das Signal erstmal leiser zu machen. Ne? Erstmal zu reduzieren, insbesondere die lauten Stellen zu reduzieren. Was man dann machen kann, ist, man will ja die Lautheit nicht verlieren. Sondern dann kann man im Nachgang einen sogenannten Make-up-Gain benutzen. Und mit dem versucht man, das, was an Reduktion im Mittel erfolgt, wieder rauszuholen, sodass das Signal am Ende, was wirklich rausgeht, im Prinzip genauso laut ist wie das Signal, was reingekommen ist, aber in seiner Qualität beeinflusst und im besten Fall verbessert. Und wenn man das nicht macht, diesen letzten Schritt, dieses Make-up-Gain, wenn man den mal rauslässt und nur hört, was der Kompressor eigentlich macht, dann kriegt man am ehesten eine Idee davon, wie er reagiert und wie es klingt. Und wenn ich dann lauter mache, dann kann ich diesen gewünschten Effekt halt auch sozusagen mitnehmen.
Was auch eine Empfehlung ist, zu sagen, wenn man sich das Ganze mal anhören möchte, wenn man auch wirklich so unterschiedliche Kompressionsarten nimmt und diese hört, dass man das natürlich auch auf möglichst neutralen Abhörsystemen machen sollte. Das heißt, entweder ein gutes Paar neutrale Kopfhörer. Ja,
also flache Responskurven, einigermaßen flache Responskurven ist, glaube ich, immer ganz gut.
Ja. Und dann, oder halt dann, wenn man in Boxenform halt ein gutes Paar hat, was man auch schon kennt.
Ja.
So, also das, und vor allen Dingen da auch möglichst neutral da handhaben will. Also ich arbeite immer noch mit meinen Yamaha S8 Boxen gerne, weil die genau sowas halt bieten. So, die bieten halt eine relativ neutrale Kurve oder Frequenzgang halt an und halt auch mit anderen paar Kopfhörer, die das halt auch möglich halt machen, um halt das wirklich rauszuhören.
Ja.
So, weil ansonsten hat man so ganz schnell den Effekt, dass man sagt, man hört das ja gar nicht oder nur schlecht. Ja. Also gerade wenn die nur so ein bisschen färben, die Kompressoren. Da ist es halt wirklich wichtig zu sagen, okay, ich brauche ein System, was mir auch ermöglicht, das zu hören.
Ja. Genau. Und wie beim EQ auch, es gibt wirklich tausende von guten Beispielen da draußen, wo sich mal Leute hingesetzt haben und Kompressoren erklären, von Hardware-Kompressoren über Software-Kompressoren, Plugins mit Hörproben. Da findet sich wirklich eine ganze Menge, wo das gut erklärt ist. Am Ende kommt es wirklich darauf an, wirklich genau hinzuhören, was es kann und es am besten auch selber auszuprobieren. Nehmt euch selber was auf, setzt euch mit einer Gitarre hin, setzt euch mit der Stimme hin, gesungen, gesprochen und dann jagt einfach mal das Ganze durch ein paar unterschiedliche Kompressoren und hört mal drauf, was es mit dem Signal eigentlich macht. Insbesondere auch, wenn ich dann mit Attack und Release spiele, also im Prinzip dem Kompressor sage, ab wie schnell er sozusagen ins Arbeiten kommen soll, direkt vom Anfang oder leicht verzögert, oder wie schnell er dann auch seine Arbeit wieder einstellen soll am Ende. Da kann ich schon auch gerade bei musikalischen Sachen sehr, sehr viel mitgestalten. Das ist ganz cool. Ich finde es nach wie vor eins der schwierigsten Tools, gebe ich ehrlich zu. Ich gerate da, ich muss immer wieder neu überlegen, was mache ich jetzt eigentlich am besten, wie gehe ich daran. Ich finde es aber auch eins der faszinierendsten Tools. Und ich habe jetzt gerade bin jetzt gerade dabei, mein Pedalboard für die Gitarre wieder neu aufzubauen, neu zu verkabeln und da wirklich mal ein bisschen mehr zu nutzen. Und da ist ja Kompressor auch einer der Elemente, die dir erlauben, gerade bei der E-Gitarre sehr viel mit dem Sound auch zu spielen. Und da bin ich gerade am Überlegen, ob ich das mit draufnehme, was für einen ich mit draufnehme und wie ich ihn am besten einsetze. Und also das ist wirklich ein Thema, was sich überall im Prinzip durchzieht und dadurch echt spannend ist, finde ich. So. So. Haben wir es.
ich glaube, wir haben einen guten Überblick gegeben. Vielleicht.
Hoffe
ich mir jetzt
ich mal. Denke auch. Wenn nicht, dann werden wir das entweder an den Reaktionen sehen oder es wird in uns selbst gern und wir werden das in der nächsten Episode einfach nochmal aufgreifen, da wo wir das Gefühl haben, es müsste nochmal aufgegriffen werden. Dann lass uns doch jetzt mal zum Abschluss zu den Effektspicks kommen. Das haben wir ja erstaunlicherweise in den letzten Episoden immer eigentlich ganz gut durchgehalten, finde ich. Das ist ganz ganz erstaunlich. Und du hast auch glatt wieder was mitgebracht.
Ja, und zwar von Audiofing. Das habe ich letzten Male mal irgendwie erwähnt. Mhm. Die machen sehr, sehr schöne kleine Plugins, sehr erschwinglich und das Schöne ist, die sind sehr Sounddesign-orientiert, würde ich jetzt mal sagen. Also die färben halt alle. Also die klingen halt alle sehr, nicht neutral, sollen gar nicht klingig sein, sondern sollen vielleicht auch irgendwie Spaß machen und einfach eine schöne Färbung den ganzen Signalen geben. Und ich habe mir, da ich ja in den 90ern groß geworden bin mit Kassette und Schallplatte und so weiter, mag ich immer noch sehr den Sound davon. Das ist so das, was ich in vielen natürlich digitalen Produktionen so ein bisschen halt vermisse, da die halt alle sehr clean klingen und ich eigentlich auch an das aufgewachsen bin halt einfach. Und ich versuche das jetzt auch immer mehr wieder in die Produktion so ein bisschen reinfließen zu lassen. Also wo ich früher auch, vielleicht wo ich angefangen habe, gedacht, boah, Rauschen ist schlecht. Nee, es ist eigentlich gar nicht schlecht. Es kann gerade wirklich schön sein, so ein Rauschen wieder mit reinzubringen. Mhm. Und da gibt's von Audiofing, wenn man gerade so auf den Kassettensound steht, wo gerade ja Kassette ja scheinbar wieder im Kommen ist, weil ja auch verschiedene Bands wieder auf Kassette ihr Zeug rausbringen, gibt es Tape A. Und das ist ein Vintage Tape Encoder. So quasi, also wirklich eine Emulation von einem Kassettendeck. Und das ist halt wirklich sehr, sehr cool, klingt sehr interessant. Man hat verschiedene Bänder, die man nutzen kann. Man hat auch Kompression drinne und das macht einen sehr, sehr spannenden Sound für 60 Euro, also 59 Euro. Und sehr, sehr schön, das arbeitet mit Sidechain viel, also finden viele Prozesse gleichzeitig statt. Mhm. Und ist sehr cool. Würde ich unbedingt mal empfehlen, sich das mal anzuhören. Das ist halt wirklich so ein kleiner Multiband-Kompressor mit 4 Bändern und bietet halt mögliche Features der digitalen Bearbeitung. Das ist schon ganz nett. Mhm.
Cool. Was habe ich denn dabei? Ich habe ein Mini-Plugin dabei. Ich nutze verschiedene DAWs. Reaper so im Podcast-Bereich, eigentlich nur fürs Aufzeichnen vom Open Science und vom Phonolog. Wenn ich tatsächlich irgendwie Podcasts von anderen schneide, tue ich das nicht in Reaper, erstaunlicherweise. Dann tue ich das entweder in Logic oder in Studio One. Und die beiden habe ich auch noch im Betrieb. Und jetzt gab es vor kurzem das Update von Logic Pro X auf die Version 10.4.5. Ich glaube, das hauptsächliche Anliegen dieses Updates war, die DRW auf die neuen Apple Pros vorzubereiten, also auf die Mac Pros, die gerade erschienen sind. Aber was sie gemacht haben, ist, sie haben auch zwei interessante Dinge verbessert. Das eine ist, sie haben endlich mal Hand angelegt an den Loop Browser und ihn verbessert, so dass man jetzt auch mehrfache Loops direkt ins Projekt ziehen kann. Das ist aber ein kleines Update. Und was sie auch gemacht haben, ist endlich mal das De-Esser-Plugin angefasst. Also Logic hat wirklich ein super Set an Tools dabei. Der EQ ist super. Zumal du ihn auch auf Linear Phase EQ umstellen kannst. Der, haben wir gerade schon gesagt, das Set an Kompressoren, die dabei sind, sind mega gut. Also da haben sie wirklich einen extremen Schritt nach vorne gemacht. Und du hattest immer noch dieses hässliche, alte De-Esser-Plugin drin, was überhaupt nie funktioniert. Ich weiß nicht, ob da jemals jemand irgendwas mit erreicht hat. Ich habe es auf jeden Fall nie gekonnt. Und ich habe es immer gehasst, dafür dann einfach ein Drittanbieter-Plugin zu nutzen. Weil das, was ich dann genutzt habe, dieses Wave De-Esser Plugin, das war jetzt auch nicht so der Brüller. Und jetzt haben sie endlich mal das De-Esser Plugin anständig angefasst, ist auf das neue Design umgestoßen, was ich super finde. Das mag ich wirklich gerne bei Logic. Und sie haben es auch vor allen Dingen funktionell mal aufgebohrt. Das heißt, du kannst jetzt deutlich besser Einstellungen vornehmen. Du kannst, du hast so eine Listening-Funktion. Das heißt, du kannst dir anhören, wie das Signal klingt, was du da gerade bearbeitest. Das heißt, du kannst also auch wie bei FabFilter, beim De-Esser vom FabFilter, sagen, jetzt höre ich mir mal nur die S-Laute an, die ich da gerade ausgewählt habe. Und du kannst es relativ setzen. Das heißt, du setzt du hast zwei Modi. Du hast einen absoluten Modi, der funktioniert halt wie jeder andere De-Esser auch. Und du hast einen relativen Modus. Den kannst du setzen bei einem Signal, was für dich sehr präsent ist. Also du kannst dir ein S im Prinzip aussuchen, stellst dir einen Threshold an. Und dann überträgt er das auf alle anderen Signale, die lauter oder leiser sind. Also alle gleich klingenden S-Laute oder alle S-Laute, die leiser oder lauter sind als das, was du ausgewählt hast, wofür du den Threshold gesetzt hast, passt er adaptiv den Threshold an. Und das ist ein ziemlich cleverer Schritt, finde ich. Weil du hast es halt ganz, ganz oft bei Sprache, dass zwar S-Laute immer hervorstechen, aber nicht alle S-Laute gleich laut sind. Hatten wir vorhin, ein großer Dynamikbereich. Manchmal spricht man lauter, manchmal spricht man leiser und dementsprechend sind die S-Laute mal mehr betont, mal weniger betont. Und mit diesem Relative Mode versuchen die in diesem Plugin das anzugehen. Und das finde ich einfach endlich, also ich finde es einfach super, dass sie es endlich gemacht haben, weil das war überfällig. Es war so eins der Plugins, was noch im Legacy-Mode war. Und es gibt noch so ein paar andere, die sie jetzt noch nachziehen müssen. Aber ich kann verstehen, dass das jetzt nicht das Hauptaugenmerk ist. Und dann habe ich wie immer auch ein Instrument mitgebracht. Und diesmal ein ganz cooles, weil es ist ein anders angefangen. Ich habe ja eine große Faszination für Synthesizer und insbesondere auch für modulare Synthesizer, also Eurorack-Systeme kennt man. Ob der Möglichkeiten, die sie einem soundtechnisch geben und ob einfach dieser Faszination von verdammt vielen Knöpfen und verdammt vielen Kabeln. Ja, das kennt man, das sind dann diese großen, kleinen, manchmal riesigen Flächen an Modulen, die dann mit so Bananensteckern verbunden werden. wo du im Prinzip Sound gestaltest, indem du einfach am Anfang nur eine Stromquelle hast und die wird dann in den VCA verbunden und der wird dann in den Amplifier verbunden und der wird dann in den Ausgang verbunden und erst dann kannst du das Signal hören. Und dann kannst du halt an allen möglichen Dingen rumschrauben. Egal. VCV Rec ist ein Open-Source-Projekt, was im Prinzip so einen modularen Synthesizer virtuell nachgebaut hat. Das Ganze gibt es jetzt schon ziemlich lange und ich war in Anfangszeiten mal ziemlich begeistert davon. Da waren aber die Möglichkeiten, die das System hatte, noch nicht so besonders weit. Und dann hatte ich es ein paar Jahre aus den Augen verloren und jetzt so nach drei, vier Jahren eher, bin ich wieder voll reingekommen. Und zwar, weil ich einen Sound nachbauen wollte aus einem Film. Und das ist so ein Sound, der im Hintergrund läuft, während ein Dialog stattfindet. Und ich konnte aus diesem Sound, weil ich den gern samplen wollte, ich konnte kein Segment dieses Sounds finden, wo nicht Sprache drüber lag. Also ich konnte kein gutes Sample erstellen, beziehungsweise ich konnte das Sample, was ich hätte erstellen können, nicht anständig loopen. Und also habe ich mir gedacht, okay, jetzt suchst du dir mal was zusammen, was das am ehesten noch nachbilden können. Und dann bin ich zu Massive gegangen, also Native Instruments Massive und bin zu Serum, also diese ganzen üblichen Plugins, Synthesizer-Plugins. Und ich glaube, eins habe ich noch ausprobiert und bin aber nicht wirklich vorangekommen. Und dann dachte ich mir so, okay, jetzt guckst du dir nochmal VCV Rec an. Und es hat nicht lang gedauert, um zwei Dinge zu erkennen. A, dass nicht nur dass mittlerweile nicht nur die Software, die in diesem VCV-Rec-Projekt Open Source zur Verfügung steht, um einiges umfangreicher und besser geworden ist, dass es als Open Source-Projekt immer noch kostenlos und offen zur Verfügung steht und dass die Community, die drumherum dafür sorgt, dass zusätzliche Plugins, zusätzliche Module sozusagen entwickelt werden, unfassbar gewachsen ist. Das heißt also, es gibt mittlerweile nahezu kein Modul mehr, was du nicht auch fürs VCV-Rec im Virtuellen findest, was du im Euro-Rec-System von diversen Anbietern jetzt auf dem Markt findest, weil gerade das Euro-Rec-System nimmt ja gerade echt an Beliebtheit zu. Also das ist bemerkenswert. Und das Zweite, was ich festgestellt habe, es gab schon jemand, der einen Patch gemacht hat für genau den Sound, den ich haben wollte. Also habe ich mir die Plugins runtergeladen, habe mir das Patch runtergeladen, habe das Patch reingeladen, war nicht so ganz zufrieden, habe ein bisschen nachgefrickelt und hatte den Sound und es hat mich 20 Minuten gekostet. Was zur Folge hatte, dass ich trotzdem in dieses Kaninchenloch gestiegen bin und glaube, in den letzten 3 Wochen damit so unfassbar viel rumgespielt habe. Ich bin total begeistert. Das macht so viel Spaß. Ich finde, modulare Synthesizer ist extrem schwer anzufangen mit, weil du musst wirklich dich in Dinge einarbeiten auf einem Level, von denen du oftmals keine Ahnung hast. Ich habe doch keine Ahnung, wie Strom funktioniert. Wenn du den Sound verändern willst, musst du halt dich ein bisschen mal damit beschäftigen, wie so eine ADSR-Curve aussieht, also Attack, Decay, Sustain, Release und was du, wenn du einen dieser Werte veränderst, was du dann im Sound damit erreichst. Dann musst du dir angucken, was gibt's alles für Plugins. Und du hast wirklich alles. Du hast von parametrischen EQs, du hast über Skalar-Sachen, kannst unterschiedliche Routings machen, du hast Pulsmatriken, du hast diverse LFOs, die das Signal beeinflussen. Und dann, wenn du alle so mal den Einstieg gefunden hast und vielleicht auch mit Sequencing schon angefangen hast, also der dir so im Prinzip ein Modul, was dir immer wieder einen Puls gibt, den du sagen kannst, wann er wie oft welcher Puls kommen soll, dann geht's erst richtig los, weil dann kannst du in die Tiefe einsteigen und kannst sagen, okay, jetzt pipe ich das Signal in den LFO und der LFO wird aber von einem anderen Signal gesteuert, dann vielleicht nicht mehr von meiner, ich habe vielleicht eine Basslinie, die ich mit einem LFO modulieren will, die wird aber gesteuert wiederum von der Intensität der Kick oder von der Hi-Hat oder was weiß ich. Also die Möglichkeiten im Sounddesign sind unfassbar groß. Und das Schöne ist, dieses VCV Rack ist halt als Open Source System kostenfrei. Es gibt eine riesen Community, die sich A um Fehler, B um Fragen, C um zusätzliche Plugins kümmert. Es gibt eine riesen Community auf YouTube, die Video um Video gemacht haben, wie sie bestimmte Sounds erstellen, die Einführungen gemacht haben, die ihre Patches teilen. Und es ist so viel kostengünstiger, als sich ein Eurorack-System so hinzustellen, mal abgesehen vom Platz, denn es kostet nichts. Und das Einzige, was es kostet, ist Zeit. Ich bin total begeistert von dem Ding. Mal wieder.
Fantastisch. Also ich habe das vorhin gesehen und dachte mir, also es wirkt auch von Anfang an, alleine wenn man auf die Website schon geht, sehr, sehr professionell. Und ich habe es schon runtergeladen und installiert.
Und für die ganz harten Nerds gibt es mittlerweile auch eine, also es gibt, derzeit ist das noch in Version 0.6.2, aber die Version 1 scheint irgendwie sich am Horizont abzuzeichnen. Und meines Erachtens, wenn ich mich nicht täusche, habe ich gelesen, dass die Version 1 sogar mit einer API kommt, also mit einer Programmierschnittstelle, so dass man das Ganze dann auch noch mit anderen Dingen kombinieren kann. Also es ist unfassbar. Es ist mega gut und es macht einfach Spaß und die Sounds, die du rauskriegst, ist Wahnsinn. Also ich habe mittlerweile von Blade Runner ein bisschen was nachgebaut. Ich habe hier von Stranger Things nochmal die Anfangssequenz nachgebaut. Ich habe so ein paar Sounds von Alien nachgebaut. Alles mit Bordmitteln im Prinzip. Ich musste noch nicht mal zu den Plugins, die was kosten, greifen, sondern alles mit Plugins, die links und rechts irgendwie verfügbar waren. Das ist fantastisch.
Großartig.
Ja, das waren auch meine Empfehlungen dann für diese Woche. Und da wir ja zu unserer guten Arbeitszeit nehmen, würde ich sagen, belassen wir es dabei für heute. Oder hast du noch irgendwas, was wir vergessen haben?
Nein. Also ja, schon, aber das, da können wir den Podcast ja unendlich fortführen.
Ja, das stimmt. Es gibt ja noch wir machen auch noch Episode 27, insofern. Ja.
Also es geht weiter und es geht auch regelmäßiger jetzt weiter.
Genau, wir versuchen mal jetzt im Anschluss vielleicht schon mal nach einem neuen Termin Ausschau zu halten. Das ist ja immer der größte Kollisionspunkt, dass man gemeinsame Termine findet, mit die Arbeit, Familie und irgendwie Projekte noch unter einen Hut zu bringen, Vermögen. Aber das schauen wir schon und dann schauen wir mal, was wir nächste Woche machen. Nächste Woche, nächstes Mal. Ganz so schnell wird es nicht gehen, glaube ich. Befürchte ich. Genau, dann gilt wie immer, wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Meinungen habt, tut's in die Kommentare, lasst es uns gerne wissen oder schreibt uns eine Mail, wenn es nicht öffentlich sein muss oder sein soll. Wir sind ganz Ohr und ansonsten ja, bleibt uns gewogen und wir hören uns wieder, würde ich sagen.
Dann bis bald.
Bis bald. Ciao, ciao.
Ciao.